Ein wunderbares Lied, um hier einzusteigen. Die Länder sind voll seiner Ehre. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir sehr, sehr schnell, dass die Länder dann voll sind von Gottes Ehre, wenn Menschen Gott aus ganzem Herzen anbeten, und damit meine ich nicht so sehr Lieder singen, sondern ein Leben leben, das ihm entspricht. Und das nennt die Bibel schlicht und ergreifend, heilig zu sein oder in der Heiligung zu leben. Diese Themenreihe heißt Heiligung, wie geht geistliche Veränderung? Und ich habe ganz bewusst diesen Untertitel als Frage formuliert, denn ich habe den Eindruck, dass in unseren Reihen, mich mit eingeschlossen, viele Fragezeichen bei diesem Thema sind. Heiligung ist für uns ein Begriff und ich würde sagen, jeder Nachfolger von Jesus möchte in dieser Heiligung wachsen, ihm ähnlicher werden. Wir müssen nicht lange die Bibel lesen und sofort sind wir in dieser Thematik drin, von diesem Gegensatz von Sünde und Heiligkeit, von Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit. Aber wie geht das? Wie macht man das? Denk einmal an die letzten Monate deines Lebens, vielleicht seit Neujahr. Könntest du in diesen vergangenen 3 Monaten einen Lebensbereich aufzeigen, in deinem Denken, Handeln, Sprechen, in Beziehungen, wo du sagen kannst, ich bin Gott dankbar, ich durfte hier in der Heiligung wachsen. Ich durfte eine Veränderung erleben. Das ist keine Fangfrage oder Testfrage, sondern einfach, um einmal in sich zu kehren, um sich zu fragen, ist dieses Thema für mich überhaupt wichtig? Gehen wir vielleicht ein Jahr zurück, um eine etwas längere Zeitspanne zu haben und fragen uns seit irgendwann Anfang 2023, könnte ich einen Lebensbereich benennen, wo, wenn ich zurückschaue, Menschen sagen könnten, hier ist Schwester X und Bruder Y Jesus ähnlicher geworden. Nicht, dass das andere immer sehen müssen, vieles ist ja in unseren Seelen tief in uns drin. Aber ich habe mir diese Frage gestellt und ich war doch erschrocken, weil ich sagen musste, ich liebe Jesus und ich will ihm gefallen und ich will zu seiner Ehre leben. Ich will, dass sein Reich sich ausbreitet, dass ich ein Diener von ihm bin, der ihn liebt. Und Jesus sagt ja, was der tut, der ihn liebt, ihm gehorcht. Aber konkrete Dinge zu benennen, ist dann doch gar nicht so einfach. Konkrete Gebetserhörungen, wo ich sage, hier habe ich es im Gebet durchgerungen, diese Charaktereigenschaft oder diese Gewohnheit oder diese Denkweise abzulegen für ihn aus Dankbarkeit. Vielleicht geht es dir anders wie ich und es würde mich sehr, sehr freuen und du könntest sofort sagen, hier, da habe ich was und das ist wunderbar. Also ich will uns nicht schlecht reden oder ein schlechtes Gewissen machen, aber nur sensibel machen dafür, dass William MacDonald einmal ein Buch geschrieben hat und er hat dieses Buch genannt, der vergessene Befehl, seid heilig. Und ich glaube, dieser Buchtitel ist sehr treffend. Es ist häufig ein vergessener Befehl, dass es etwas Wichtiges ist, das würde kein Christ leugnen. Da müsste man sich fast schon Sorgen machen, ob es wirklich ein Christ ist. Wenn er sagt, Heiligung, völlig egal, die Bibel ist sehr klar, aber dass es ein Befehl ist. Wir werden sehen, nicht nur ein Befehl, das ist der höchste Auftrag für mein Leben ist. Ich denke, das ist uns oft nicht bewusst. Und so wollen wir uns heute zuallererst einmal die geistliche Realität anschauen. Anschauen, wenn wir über Heiligung sprechen, worüber sprechen wir hier? Denn es ist ja nichts, was man anfassen kann. Ich meine, wenn wir über Finanzen sprechen würden oder über Konflikte klären, dann wären das ja Dinge, die wären greifbar in unserem Alltag da. Aber Heiligung, was ist das? Wir können es nicht sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Worüber sprechen wir? Ich würde gerne einsteigen mit einem fiktiven Beispiel mit Christine und mit Christian. Ich meine natürlich niemanden bestimmten, sondern einmal die weibliche Form der Christen. Die Idee habe ich von John Bunyan geklaut. Er nennt ja Christian seine Hauptperson. Nehmen wir einmal einfach 2 Personen vor Augen. Da ist Christine, steckt irgendwo mitten in ihrem Leben, verheiratet mit Christian. Das sind beides Jesus-Nachfolger. Sie haben sich bekehrt. Sie haben die Wiedergeburt erfahren, sie haben den Heiligen Geist empfangen, sich einer Gemeinde angeschlossen und sich taufen lassen und leben für Jesus. Manchmal fragt sich Christine, lebe ich wirklich für Jesus oder müsste ich es eher in der Vergangenheit setzen? Ich lebte für Jesus. Denn im Lauf der Jahre, da merkt sie schon, da hat sich was verändert. Dieser hingebungsvolle Eifer der Anfangsjahre ist irgendwie so in den Sorgen und dem Leben des Alltags etwas untergegangen. Der Blick dafür, wer Gott ist und diese Sehnsucht, ihm ähnlicher zu werden, ist da aber etwas getrübt. So ein bisschen Alltag ist auch ins Glaubensleben eingekehrt. Es läuft, sie könnte auch keine besonders schlimmen Dinge nennen, aber von wirklichem Fortschritt kann sie auch nicht sprechen. Und in letzter Zeit, da ist Christine unruhig geworden, denn sie merkt, Gottes Geist zeigt ihr Dinge auf. Begonnen hat es damit, dass sie in ihrer stillen Zeit im 2. Mosebuch war, die 10 Gebote kamen und auch dieses Gebot las, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und Frau und so weiter. Und sie merkte, Gottes Geist spricht zu ihr, denn sie merkt in letzter Zeit, hier hat sie ein Problem. Sie hat eine Unzufriedenheit in sich, sie kann nicht wirklich sagen, dass sie in einer tiefen Freude zu Gott lebt. Sie merkt beispielsweise, wenn sie in der Gemeinde ist und mit Freundinnen spricht und sie erzählen, was bei ihnen in ihren Familien passiert, sie kann sich gar nicht wirklich mitfreuen. Kürzlich erwischte sie sich sogar dabei, sie waren bei Freunden eingeladen zum Abendessen, wie sie in dieses Haus kam und sah, wie es da aussieht, alles ordentlich. Nicht wie bei ihnen zu Hause, wo der Mann schon seit 3 Jahren die Baustelle einfach vor sich hin gammeln lässt, es nicht weitergeht, hier alles aufgeräumt. Erwischte sich sogar bei dem Gedanken, wie wäre es, so einen Mann zu haben. So ein Mann, der tatsächlich die Dinge zu Ende bringt. Und so merkt sie in ihrem Leben, da ist was, und es ist Neid. Sie läuft beim Spazierengehen durch die Gärten und denkt ständig darüber nach, was die anderen haben, wie es bei ihr aussieht, und in ihr macht sich tiefe Unzufriedenheit breit. Immer wieder schaut sie sich den Livestream von anderen Gemeinden an und denkt sich, boah, wenn wir das auch so hätten bei uns, meine Gemeinde, schwierig. Der Lobpreis dort, die tiefen Predigten und eine tiefe Unzufriedenheit ist ihr. Christian, ihr Mann, ihm geht es nichts mit Leid so, aber auch er merkt in seiner Frau, da die Beziehung ist lange nicht mehr so, wie sie einmal war, in der Tiefe, in der Hingabe, in der Liebe. Und hin und wieder erwischt er sich sogar dabei, wie er Angst bekommt. Wie eine Angst bekommt, was ist, wenn das alles bei uns doch nicht so hält? Was ist, wenn das sich weiter auseinanderlebt? Er sieht die Aufgaben im Haus, er merkt, er kommt nicht hinterher mit all den Dingen. Das bringt noch eine größere Angst hinein. Wie wird er fertig mit den Aufgaben? Sein Chef hat immer wieder schon Andeutungen gemacht, wirtschaftlich läuft es nicht gut. Und er merkt beim Nachhausefahren, Feierabend nach Feierabend, wie die Gedanken sich kreisen, wie eine Furcht in ihm groß wird. Immer wieder liegt er nachts wach da. Wenn der Wind an den Fensterläden klappert, spürt er dieses Unbehagen und er denkt nach und Ängste sind in ihm da. Er sehnt sich nach Freude. Er sehnt sich danach, ein Leben für Jesus zu leben. Aber das sind wie Ketten. Er hat schon versucht, es abzulegen. Er hat mal gebetet, Herr, nimm mir die Angst. Er hat den Philipperbrief gelesen. Der Brief der Freude, aber bei ihm ist keine Freude. Und so stehen hier Christine und Christian da, als ganz normale Gläubige. Nichts ist besonders im Argen. Es ist nicht so, dass sie alles niederwerfen würden, was den Glauben angeht. Aber sie brauchen Veränderung. Sie sehnt sich nach Zufriedenheit. Er sehnt sich nach Freude. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen in dieser fiktiven Geschichte, in diesen fiktiven Personen mitkommst oder dein eigenes Leben ein Stück weit drin siehst. Vielleicht sitzt du hier und sagst, kenne ich überhaupt nicht. Ich bin voller Freude in meinem Glauben unterwegs und dann will ich dir auch gar nicht sagen, also dir sollte es vielleicht schon manchmal schlechter gehen, dann freue ich mich für dich. Und werden auch gleich sehen, warum das so ist, dass wir Situationen und Zeiten unseres Lebens haben, wo es scheint, so kann es jetzt ewig weitergehen. Einfach immer so auf der Autobahn des Glaubens weiter in Höchstgeschwindigkeit, wunderbar. Aber ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, aus den Gesprächen mit anderen Gläubigen, aus der Lektüre der Bibel, jeder Gläubige, jeder kennt diese Täler, kennt diese Momente, wo man denkt, es tut sich nichts. Und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, wie soll ich zu dieser Veränderung kommen. Jeder von euch, der schon mal vielleicht mit Freunden oder auch vom Dienst her in Seelsorgegesprächen war, wo jemand einem sein Herzensleid klagt, der kennt diese Hilflosigkeit als Gegenüber zu sagen, ich würde dir so gerne helfen, aber um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, was ich dir sagen soll. Wie kommst du von einem Herd des Neides, der Überführung auch von Sünde, zu einer Zufriedenheit? Wie kommst du von einer inneren Angst, vielleicht sogar von Depressionen, die wie Ketten um dir liegen, zu einer Freude? Ich will versuchen, heute uns von Wort her aufzuzeigen, dass wir die geistliche Realität hinter so einer ganz normalen Alltagssituation vielleicht etwas schärfer erkennen oder etwas besser verstehen. Lasst es uns einmal anschauen. Ich habe das in drei verschiedene Bereiche aufgeteilt. Warum fällt Veränderung so schwer? Warum kann Christian und Christine nicht einfach sagen, ich habe es doch erkannt. In mir ist Neid, Gott, hier ist mein Neid. Hallo Zufriedenheit, und ich gehe den Weg in der Frucht des Geistes. Warum kann Christian diese Angst nicht einfach ablegen, den Rucksack, und sagen, erkannt, Gottes Wort hat es mir gezeigt, Philipperbrief, hab Freude, ich gehe den Weg der Freude. Wir müssen die geistliche Realität verstehen. Und das Erste, was ich mit uns anschauen will, ist die Arena des Hiob, so habe ich es mal genannt. Denn wir müssen verstehen, dass ein Gläubiger sich immer wie in einer Art Kolosseum befindet, wie in einer Art Arena befindet, eine Arena der geistlichen Welt. Es ist eine Arena, wo sich jeder Jesusjünger in der direkten Schusslinie Satans befindet. Es gibt keinen neutralen geistlichen Raum. Es gibt keinen geistlichen Urlaub, wo ich dann in die Schweiz, in die Berge fahre, mich hinsetze und sage, jetzt alles weg, neutraler Boden, jetzt kann ich aufleben. Lass uns einmal in die Hiob-Geschichte schauen, und ich würde mir wünschen, dass wir uns vorstellen, dieser Hiob bin ich in gewisser Weise. Das ist nicht einmal in der Geschichte des Universums passiert, dass diese Unterhaltung zwischen Gott und Satan stattfindet, sondern es ist ein Blick in die Himmelswelt, übrigens einer der gewaltigsten Blicke überhaupt in die Himmelswelt, um zu verstehen, hier hat Gottes Wort, hier hat Gott uns in seiner Vorsehung dieses Wort gegeben, um zu verstehen, was da passiert hinter den Vorhängen dieser realen Welt. Hiob Kapitel 1, die Verse 6 bis 12. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen, und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und jetzt richtet Gott Satans Blick auf Hiob. Er fragt in Vers 8, und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Wirkt fast schon gemein. Gott, warum richtest du gerade den Blick des Widersachers auf Hiob, den Gerechten? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg. Ich will eine Frage stellen, und ich kann sie nicht beantworten, aber ich denke, der Text beantwortet sie für uns. Gab es schon mal einmal im Himmel die Situation, dass Satan vom Umherstreifen der Erde kam und Gott gefragt hat, hast du meine Nachfolgerin Christine gesehen? Hast du meinen Nachfolger Christian gesehen? Hast du gesehen, dass sie mich lieben und mir gehorchen? Ich will es nicht überspannen, es ist eine geistliche Welt, aber das ist der Blick in den Thronsaal Gottes, den wir bekommen. Und ihr Lieben, lasst uns verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Diese Macht, die Macht des Teufels, ist so ungeheuer groß, dass wir nicht den Hauch einer Chance haben. Nicht den Hauch einer Chance gegen ihn. Wir, das Ich, das Fleisch in uns, ist absolut machtlos. Lass uns an den Judasbrief einmal denken, wo Judas schreibt über die Prediger oder Irrlehrer, die sich lustig machen über Satan und die Dämonen. Und er gibt uns einen Blick in die Engelswelt und sagt, nicht einmal der Engel Michael, der große Engel, hat es gewagt, dem Fürst Persiens, also einem mächtigen Dämon, ihn anzuklagen oder sich lustig über ihn zu machen. Das ist die reale geistliche Welt, die dahinter steckt. Und das müssen wir verstehen, dass Satan Pfeile schießt, viele Pfeile gegen die Gläubigen. Epheser 6, die Verse 11 und 12, da heißt es unmissverständlich, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Das ist unser Gegner. Und dann in Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Paulus überschlägt sich hier fast in dieser Aufzählung, um den Ephesern klarzumachen, unterschätzt das nicht. Kennt euren Gegner. Macht euch bewusst, dass ihr als Gläubige in der direkten Schusslinie Satans steht und es kein Spiel ist, dass er alles versucht mit den raffiniertesten Tricks, mit Mächten, von denen wir gar nicht wissen, was es überhaupt ist, die Gläubigen zu Fall zu bringen. Sie von ihrem Herrn wegzulenken. Sie in die Sünde zu führen, wo immer es sie möglich ist. Auch Petrus schreibt davon in 1. Petrus 5, Vers 8. Er sagt, seid nüchtern, wacht. Er sagt, kein Mittagsschlaf machen, wacht, seid wach. Passt auf, warum? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ihr Lieben, das ist es, was wir verstehen müssen, wenn wir über Sünde nachdenken und über Heiligung nachdenken. Warum kann Christine nicht einfach ihren Neid ablegen? Sie hat es doch erkannt. Weil es einen Teufel gibt, der größtes Interesse hat, ihr jegliche Falle zu stellen, um sie da drin zu halten. Und es ist ein Teufel, dem Gott noch eine gewisse Macht gegeben hat, bis die Zeit dieser Welt vorbei ist und dann die ganze Erlösung da ist. Das ist unser Gegner. Das ist der erste Punkt der geistlichen Realität. Aber es wird noch schlimmer. Das ist ja etwas, was außerhalb von uns ist. Wir müssen aber auch die geistliche Realität verstehen, dass das eigentliche Problem nicht außerhalb von mir ist. Es ist nicht der Teufel. Auch wenn es ein Problem ist, das allergrößte Problem ist das, was ich das Paulus-Dilemma genannt habe. Es ist die Erkenntnis, ich, meine Person, mein Fleisch ist ja eine regelrechte Sündenproduktionsmaschine, eine Sündenfabrik. Nicht außerhalb, sondern in mir ist etwas, das unaufhörlich Dinge produziert, die Gott hasst. Nicht nur als Ungläubiger, auch als wiedergeborener Mensch. Römer 7, die Verse 14 bis 18, beschreiben diesen Kampf des Paulus. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal etwas von dieser Debatte gehört habt. Ist Römer 7 ein Bericht über den Paulus vor seiner Bekehrung oder den Paulus nach seiner Bekehrung? Ich kann diese Debatte überhaupt nicht verstehen. Wer diesen Brief liest, der Logik folgt, es gibt keinen anderen Weg, auch die Grammatik hier verfolgt, wie zu sagen, Paulus schreibt hundertprozentig über sich als wiedergeborenen Menschen und Apostel. Und was sagt er darüber? Der große Paulus. Er schreibt in Vers 7 ab Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber fleischlich. Habt ihr es gemerkt? Ich bin fleischlich. Nicht manches in mir, sondern ich, meine Person, der Samuel Evert, der vor euch steht in Fleisch und Blut, ist fleischlich. Und was heißt das? Das erklärt er jetzt hier weiter. Unter die Sünde verkauft. denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und jetzt kommt Vers 18, das ist der eigentliche Hammer hier. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Lieben, das müssen wir verstehen. Das ist vielleicht die wichtigste erste Erkenntnis, wenn wir über Heiligung nachdenken. Die Probleme, die ich habe in meinem christlichen Leben, sind Probleme, die aus mir kommen. Der Neid, den Christine verspürt, und die Unzufriedenheit, ist nichts, was von außen in sie hineinkam. Das ist sie selbst. Die Ängste, durch die Christian gerade geht, sind Ängste, die aus ihm, aus seiner Person direkt herauskommen. Aus dem, was er ist. Das Wollen ist zwar da, denn der Geist wohnt in einem, aber Paulus sagt uns, das Vollbringen nicht. Fleischlich, also menschlich, durch meine Kraft bin ich völlig ausgeliefert, denn ich bin eine Sündenfabrik. Und dann kommt ein Punkt, den ich Hananias Schrecken genannt habe. Denn wenn wir das Neue Testament lesen, dann merken wir sofort, dem Gott des Neuen Testaments ist Sünde genauso zuwider wie dem Gott des Alten Testaments. Aus irgendeinem Grund haben wir hier so eine seltsame Trennung oft, vielleicht du nicht, aber viele Gläubige haben sie. Das ist der Gott des Alten Testaments. Das sind die Gesetze und der heilige Gott. Das ist der Gott des Neuen Testaments, der Gott der Liebe und der Annahme. Und ich verstehe diese Denkweise, denn das Neue Testament offenbart uns das Evangelium. Aber Gott, seiner Person, ist Sünde genauso zuwider wie dem Gott, der sich auch im Alten Testament offenbart hat. Wir haben in Apostelgeschichte 5 diese Geschichte. Und jedes Mal, wenn ich sie lese aufs Neue, dutzende Male gelesen, da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Hier haben wir eine unglaubliche geistliche Dynamik in der Urgemeinde. Massenbekehrungen. Also wenn man irgendwas Massenbekehrung nennen kann, dann das. Da predigt einer und Tausende kommen wortwörtlich zum Glauben. Eine Gemeinde, die auflebt, die blüht, die werden gar nicht hinterhergekommen sein mit all der geistlichen Arbeit. Überall kommen Menschen zum Glauben. Jerusalem wird auf den Kopf gestellt. Überall Gemeinden, überall Gebetstreffen, überall wird Abendmahl gefeiert. Machtdemonstration des Glaubens im Tempelvorhof. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die haben ja die Pharisäer, die müssen ja geplatzt sein vor Wut, als da Tag für Tag diese Menschenmassen von Christen kommen und ihren Jesus dort anbeten. Und mitten in diesem geistlichen Aufleben ein Schlag, ein Tiefschlag, der wie im Boxkampf irgendwie alles einmal zum Liegen bringt. Denn was passiert? Da ist ein Ehepaar, Ananias und Sapphira. Und was sie tun, scheint uns hinterlistig zu sein, nicht richtig zu sein. Aber verglichen mit unserem Leben würden wir vermutlich schlimmere Sünden kennen. Oder es ist zumindest mein. Lass uns einmal lesen, Apostelgeschichte 5, die Verse 4 und 5. Ich lese ab Vers 3. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Achtung, merkt ihr wieder, geistliche Realität, der Widersacher. Punkt 1. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es so blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat, Achtung, in deinem Herzen, zweite geistliche Realität, ich bin eine Sündenfabrik, in deinem Herzen vorgenommen hast. Und jetzt kommt der Satz, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Ananias, sagt Petrus, du hast gegen Gott gesündigt. Und Ananias fällt tot um. Wir müssen uns das vorstellen, so nahm die Gemeinde das wahr. Plötzlich macht die Botschaft die Kunde, Pastor so und so hat mit Mitglied X gesprochen und er hat ihn ermahnt und er wollte nicht auf die Ermahnung eingehen und er ist tot umgefallen. Das ist die Situation. Seine Frau kommt rein, exakt das Gleiche, auch sie fällt tot um. Und dann heißt es wortwörtlich in Vers 11, und große Furcht kam über die ganze Versammlung und über alle, die dies hörten. Ich will kein Urteil über den geistlichen Zustand von Ananias und Sapphira machen. Das steht uns nicht zu. Hier wird nichts über ihre Wiedergeburt, über ihren Glauben oder Unglauben gesagt. Was wir lesen ist, zwei Menschen, die Teil der Gemeinde sind, sündigen willentlich, verharren in dieser Sünde, bestehen darauf und sie werden von Gott geschlagen. Sie sterben. Ich habe nur eine Erklärung, warum wir diesen Bericht in der Bibel haben, dass auch in uns Apostelgeschichte 5, Vers 11 in unseren Herzen ist und große Furcht kam über die Versammlung und über alle, die dies hörten. Nicht Angst vor Gott, aber eine Furcht vor dem lebendigen, heiligen Gott. Gegen dich habe ich gesündigt. Ihr Lieben, was würde es verändern, alleine das, dass wenn wir begreifen in unserem Leben, meine Sünde, mein Versagen richtet menschlich schlechte Dinge an, in meinen Beziehungen, in meinen Verantwortungen, aber jede Schuld ist gegen Gott gerichtet. Ich löse die Spannung hier noch nicht ganz auf. Im Lauf dieser Themenreihe baut einiges aufeinander auf und wir werden sehen, Heiligung und Evangelium lässt sich nicht trennen. Es lässt sich nicht trennen. Aber was klar ist von der Schrift, liebe Geschwister, Gott lässt sich nicht spotten. Und mit Gott und mit Sünde lässt sich nicht spielen. Wer das tut, der hat gar nichts verstanden. Nichts. Es ist ein heiliger Gott. In 1. Korinther 6, ich werde es aus Zeitgründen nicht lesen, da redet Paulus über Unzucht und sexuelle Sünden. Und er sagt, habt ihr vergessen, dass ihr ein Tempel des heiligen Gottes seid? Ein Tempel ist eine Wohnstätte Gottes. Er sagt, liebe Korinther, habt ihr vergessen, dass euer Körper die Wohnstätte des lebendigen Gottes ist? Und was er damit sagen will, ist, ihr könnt doch nicht in diesem Gräuel fahren. Heiligung, Veränderung. Was leiten wir ab? Ich versuche es ganz praktisch zu machen, damit wir das verstehen. Wenn wir diese geistliche Realität, diese drei Dinge sehen, diese Arena Hiobs, Satan schießt beständig, dieses Dilemma des Paulus, ich bin eine Sündenfabrik, mein Fleisch produziert unaufhörlich Böses und dieses Böse richtet sich gegen Gott. Ich verstehe Paulus, dass er erst in Römer 7 ausruft, ich elender Mensch. Wer von uns muss nicht das Gleiche ausrufen? Ich elender Mensch. Wie wirkt sich das aus oder wie sieht das aus? Führen wir uns nochmal diese beiden Personen vor Augen. Diese Schwester, diese Fiktive, sie kann nicht schlicht von Neid zu Zufriedenheit übergehen. Dieser Bruder, er kann nicht schlicht von einer Angst, von einer Depression in Freude übergehen, weil Neid ist Teil seiner Person, das ist sein Ich. Die Angst ist Teil seiner Person, das ist sein Ich, das kannst du nicht trennen, das kannst du nicht ablegen wie eine Uhr oder wie ein Kleidungsstück, es ist ja in mir drin. Und nicht nur das, diese Zufriedenheit, die sie sich wünscht, ist außerhalb von ihr, es ist Geist, wie wir es später sehen werden im nachfolgenden Thema, es ist Gott selbst, es ist etwas, was gar nicht in ihr ist, was in sie hineinkommen muss und genauso diese Freude, ein paar bewusst Dinge genommen aus den Früchten des Geistes, ist etwas, was in Gott, im Geist ist, aber noch nicht Teil ihres Ichs, Teil ihrer Person. Und da ist diese große, große Schranke. Und die Frage ist, wie geht es da rein? Also wie geht geistliche Veränderung? Wie kommt man zu dieser Freude, dieser Zufriedenheit? Oder nimm die Dinge, mit denen du kämpfst. Die Geduld, nach der du dich sehnst. Die Disziplin, die dir so fehlt. Die Reinheit in Gedanken von jeglicher sexueller Unmoral, nach der du dich ausstreckst. Wie geht es? Wie geht es da rein? Wie werde ich das Böse los und wie kriege ich das Gute hin? Und dann sagt man, ja, du musst das Böse ablegen und das Gute anziehen. Ja, was heißt es? Ja, du musst in Christus sein. Ja, aber was ist es? Einfach im Geist wandeln. Ja, wirklich, aber wie? Wie mache ich das? Das ist unsere Frage, die wir uns stellen. Und bevor wir etwas weiter hier gehen, will ich einmal diesen Punkt aufzeigen in unserem Glaubensbekenntnis, das ja auch in der nächsten Gemeindestunde oder für die nächste Gemeindestunde vorgelegt wurde, haben wir das folgendermaßen definiert. Unter Heiligung verstehen wir die fortschreitende Umgestaltung des Gläubigen in das Ebenbild Jesu. Also Heiligung ist eine fortschreitende Umgestaltung, ein Prozess des Gläubigen, klar, der muss wiedergeboren sein, der Mensch. Und jetzt in was? In das Ebenbild Jesu. Die Lieben, merken wir jetzt, von was wir hier sprechen? Wie weitreichend das ist. Das ist nichts weniger wie eine völlige Veränderung eines Menschen. Und was könnte schwerer sein, wie eine völlige Veränderung eines Menschen? Ein Gebäude zu verändern ist schon schwer. Irgendein Baum oder ein Gegenstand zu verändern ist schwer, aber ein Menschen, wie geht das? Wie kommt Christian dahin, dass die Angst weg und Freude Teil seiner Person ist, um seinen Herrn zu repräsentieren? Ich würde es versuchen, einmal noch weiter aufzuzeigen durch folgendes Schaubild. Und dieses Schaubild zeigt uns drei Stufen auf. Und ich denke, der Römerbrief zeigt uns diese drei Stufen, die jeder Mensch durchläuft, der ein Nachfolger Jesu ist, der wiedergeboren ist. Geboren wird jeder Mensch als Sklave der Sünde. In Römer 6, Vers 17 schreibt Paulus genau das. Römer 6, Vers 17: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Sklaven der Sünde. Und Sklaven der Sünde, das sind Menschen, alle Menschen, die nicht fähig sind, nicht zu sündigen. Es ist absolut unmöglich. In diesem Zustand musst du sündigen. Unaufhörlich. Es kann Zeiten, kurze Zeiten der Verbesserung geben oder der Verschlechterung. Aber der andauernde Zustand ist nicht fähig, nicht zu sündigen. Und dann geschieht etwas und das ist die Wiedergeburt. Und durch die Wiedergeburt und die Bekehrung wird ein Mensch zum Sklaven der Gerechtigkeit. Ein Vers später, in Vers 18, freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. In diesem Zustand, das ist das christliche Leben, von der Bekehrung bis zum Tod, da ist der Mensch in der Lage, er ist fähig, nicht zu sündigen. Achtung, er kann nicht vollkommen sein. Achtung, er kann auch sündigen und er wird es. Aber er hat die Fähigkeit und Kraft, nicht mehr zu sündigen in jeglichem Lebensbereich. Es gibt keine Sünde, Sucht, Gewohnheit, Denkweise, Kultur oder irgendetwas, was er durch die Kraft Gottes und des Geistes nicht überwinden könnte. Nichts. Wenn es etwas gäbe, dann wäre Gott zu schwach, das zu bewirken. Denn dieser Mensch ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann kommt der letzte Zustand, und das ist der Zustand mit dem erlösten Auferstehungskörper. Und das gebe ich auch bewusst hier, um uns einmal eine Vorfreude zu bringen, liebe Geschwister, auf das, was kommt. Römer 8, Vers 23 spricht über diesen erlösten Auferstehungskörper. Da schreibt Paulus, Römer 8, 23, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Und hier spricht er über die Ewigkeit. In diesem Zustand werden wir nicht fähig sein zu sündigen in alle Ewigkeit. Dann ist dieser geistliche Kampf vorbei. Da ist noch niemand von uns angekommen, aber alle werden dort ankommen, die in Christus sind. Lass uns das also versuchen zu verstehen. Habt ihr die ganze Zeit schon die Linie gesehen? Nein? Okay, dann seht ihr sie jetzt. So in etwa sieht es aus. Also es ist eine Grafik. Natürlich meine ich hier kein echtes Leben. Aber erster Zustand, gefangen in Sünde. Vielleicht kommst du mal von einer Sucht frei, fällst direkt in die nächste. Sklave der Sünde, nicht fähig zu sündigen. Und dann passiert was mit der Bekehrung. Mit der Bekehrung wird man in einen Stand gesetzt, den Stand, der durch den Heiligen Geist und die Wiedergeburt kommt, die einem die Fähigkeit gibt, nicht mehr zu sündigen oder Sünde zu überwinden. Und das ist dann genau das, was die Bibel sagt, wenn sie vom in Christus bleiben spricht, vom Ablegen des alten Menschen, vom Anziehen des neuen Menschen. Aber wir sehen hier dargestellt, auch das ist ein Auf und Ab. Es gibt Zeiten, wo ein Fortschritt da ist, ein Eifer, eine Freude, eine Zeit der Siege. Und dann gibt es Zeiten des Geschlagenwerdens, des Erzogenwerdens, Zeiten tiefer Trauer, Zeiten der Rückschläge, leider auch Zeiten der bewussten Sünde. Sei es, dass man blind dafür ist, sei es, dass der Geist getrübt ist, sei es, dass man sogar bewusst darin verharrt. Obwohl Gott ruft, obwohl der Geist spricht durch das Wort, aber wo der Gläubige drin verharrt. Aber wir werden noch sehen, wenn wir über die Notwendigkeit der Heiligung sprechen, dieses zweite Stadium ist in jedem Gläubigen. Ein Mensch, in dem dieses christliche Leben als Sklave der Gerechtigkeit nicht vorhanden ist, der ist nach Definition der Bibel kein Christ. Der ist nicht wiedergeboren. Wir reden nicht von Vollkommenheit, aber wir reden von einem Kampf, von einem Lauf, von einem, Paulus nimmt ja diese aktiven Begriffe des Läufers, des Fechters, des Boxers, der vorangeht, der fällt und der wieder aufsteht. Das ist das christliche Leben. Und erst mit dem Tod kommen wir in diesen seligen Zustand des erlösten Auferstehungskörpers. Wenn du diese Grafik vor dir hast, die natürlich völlig vereinfacht ist, von deinem inneren Gefühl her, wo stehst du da? Wo stehst du da? Jetzt gerade? Ist da vielleicht schon eine lange Gerade, wo du sagst, ich lebe halt dahin. Ich versuche ja schon, Gott zu gefallen, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht bist du gerade richtig am Sinken. Du merkst, Satan schießt und schießt und das Versagen und vielleicht große Anklagen gegen sich selbst, große Zweifel. Kann ich überhaupt ein Kind Gottes sein, so wie ich lebe? Vielleicht bist du gerade auf der absoluten Siegerstraße der Heiligung, unzerstörbar, voll voran und schaust nach links und rechts auf deine Geschwister und denkst, was ist mit denen los? Wenn die nur wären wie ich. Hui, wenn du so denkst, dann bist du vielleicht gerade gar nicht so auf dem Höhenflug, sondern denkst es nur zu sein. Lieben, wir merken, das ist Bunyan hat es schön in seiner Pilgerreise in dieses Bild gepackt des schmalen Weges und der unaufhörlichen Fallen. Wo stehst du hier, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester? Das ist die geistliche Realität. Und jetzt will ich im letzten Teil uns einmal zeigen, dass diese Heiligung, dieser Prozess das Schönste und Herrlichste ist, was wir in diesem Leben erfahren können. Heiligung ist nach der Schrift unser Lebenszweck als Gläubige. Henry Drummond, er war ein schottischer Biologe und später dann Evangelist, hat viel gewirkt in Schottland. Er schrieb einmal Folgendes: Zu werden wie Christus, also in der Heiligung zu wachsen, ist das Einzige in der Welt, wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Demgegenüber allen anderen menschlichen Bestrebungen eine Torheit und alle geringeren Errungenschaften nichtig sind. Lass uns mal darüber nachdenken und auch fragen, ist das wirklich die Lehre der Bibel? Ist Heiligung wirklich das höchste Ziel meines Lebens als Gläubiger? Lieben, es ist absolut so. Je nachdem, in welcher Lebenssituation du stehst, ist vielleicht für dich Dienst sehr wichtig. Und Dienst, das, worüber du dich, wo du sagst, das ist mein Lebenszweck, für Gott zu wirken, in guten Diensten das Evangelium vielleicht anderen zu bringen. Und Dienst ist sehr wichtig, aber Dienst ist nicht der höchste Lebenszweck. Es ist Heiligung. Es ist verändert zu werden in das Ebenbild Christi. Das hier. Dieser Kampf, den diese beiden fiktiven Geschwister von uns hier führen, das ist nicht irgendetwas Störendes gerade in ihrem Leben, was sie zurückwirft, was sie schnell überkommen sollten. Das ist der Kampf, ihr Lebenszweck um Heiligung. Es sind Menschen, die, wenn sie jetzt die richtigen Schritte ergreifen, die wir uns anschauen werden, die Gottes Wort uns lehrt, den herrlichsten Kampf kämpfen, den es gibt. Es ist das, wofür Gott uns geschaffen hat, wie wir sehen werden im Epheserbrief. Ich will uns einmal drei Stellen mit uns aus dem Epheserbrief ganz kurz nur einmal lesen, um zu zeigen und zu beweisen, tatsächlich ist das der höchste Lebenszweck nach dem Wort Gottes. Epheser 1, die Verse 3 bis 4 sagen uns, dass Gott die Heiligung seiner Gemeinde, das Verändertwerden der Kinder Gottes so wichtig war, dass er das vor Grundlegung der Welt als Zweck festgelegt hat. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und jetzt schaut mal, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Gleich zu Beginn dieses Briefes will Paulus sagen, liebe Epheser, Heiligung, verändert werden, ist nicht so ein Baustein von 100 in eurem christlichen Leben. Es ist das wichtigste Ziel eures Lebens. Dafür hat Gott euch diesen Segen in Christus gegeben, dass ihr ihn hier auf dieser Welt repräsentiert. Heilig und tadellos. Was für Worte, was für ein Auftrag. Paulus geht weiter, Epheser 2, Vers 10. Wozu hat Gott uns die Wiedergeburt geschenkt? Was ist das höchste Ziel der Wiedergeburt? Denn wir sind sein Gebilde sind wir in Christus Jesus. Und jetzt schaut mal, geschaffen zu guten Werken. Er meint geschaffen im Kontext hier nicht im Sinn von uns zu Menschen gemacht, also die Schöpfung des Körpers, sondern die Schöpfung der Seele. Geschaffen, wir sind sein Gebilde, wir sind sein Werk. Stellt euch diesen Künstler in seiner Werkstatt vor, der den Ton vor sich hat und der da etwas formt. Und Paulus sagt, ihr wurdet erschaffen von Gott, zu seinen Kindern gemacht. Warum? Zu guten Werken. Um heilig zu sein. Ich gehe schon mal hier etwas weiter. Schaut mal, er sagt aber nicht nur deswegen, mach's jetzt einfach. Hör auf mit dem Neid und sei zufrieden. Hör auf mit der Angst und sei freudig. Nein, sondern schaut mal, er gibt uns hier schon den nächsten Hinweis, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihn wandeln könnten. Dazu aber mehr in nächsten Bibelstunden. Und auch hier, Lieben, lasst uns das einmal lesen, Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Hier diese großen Verse über die verschiedenen Ämter der Gemeinde. Und Paulus beginnt diese Verse mit Dienst. Er sagt, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Also Dienste, Ämter. Wofür? Zur Ausrüstung der Heiligen. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Gott, warum hast du deine Apostel gegeben, damit meine Gemeinde reif wird? Gott, warum hast du Evangelisten gegeben, damit meine Kinder zur vollen Reife und Fülle Christi heranwachsen? Gott, warum hast du Pastoren gegeben, damit meine Kinder zu einer Mannes- und Frauenreife heranwachsen, die mich ehrt? Das ist das höchste Ziel. Ihr Lieben, ist das unser Ziel? Ist das unser Ziel? Oder trifft der Buchtitel von McDonald's zu, der vergessene Befehl, seid heilig. Wenn wir uns diesen Befehl aus dem 1. Petrusbrief später noch einmal genauer anschauen, so einen klaren Befehl gibt es wahrscheinlich im ganzen Neuen Testament nicht wieder. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und das Wunderbare in dieser ganzen Sache ist, Heiligung ist nichts, was dem Glück meines Lebens im Wege steht. Nichts, was mir miese Laune machen sollte, jetzt muss ich mich verändern. Heiligung ist die Straße des Glücks. Es ist der Weg der Zufriedenheit. Es ist der Weg zu Gott selbst, ihn zu erleben und zu erfahren. Heiligung, das Verändertwerden in das Ebenbild Jesu. Ich werde immer wieder Buchempfehlungen weitergeben, dass ihr, wenn ihr die Zeit habt, in den nächsten Wochen und Monaten euch vielleicht selber weiterlest. Das ist immer das Schönste, wenn man nicht nur am Abend das hört, sondern tatsächlich sich hinsetzt und die Bibel selbst studiert oder gute Bücher liest. Und ich wollte euch heute Abend ein Buch empfehlen von Oswald Sanders, Aus dem vollen Schöpfen, Der Weg zum geheiligten Leben. Ein wunderbares Buch, das wirklich diesen Einstieg in das Thema der Heiligung sehr leicht zu lesen, kurze Kapitel, aber einen großen Tiefgang hat. Und Sanders hat wirklich mir hier geholfen und vielen, vielen Gläubigen in den letzten Jahrzehnten aus dem vollen Schöpfen mit diesem Büchlein. Ich glaube, das findet man nur noch in irgendwelchen, also antiquarisch, auf Booklocker zum Beispiel oder Amazon gebraucht für ein paar Euro. Eine große Empfehlung, Aus dem vollen Schöpfen von Oswald Sanders. Und nächste Woche, ihr Lieben, wollen wir uns die Frage stellen, wenn Heiligung unser Lebenszweck ist, aber wenn die geistliche Realität irgendwie auch so düster aussieht, wie ist das dann? Wurde ich jetzt gerettet durch Glauben und werde ich jetzt geheiligt durch Mühe? So wirkt es doch, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Frage hat uns einmal jemand bei Christian Entdecken gestellt. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, wo es im letzten Thema um Nachfolge und Heiligung ging. Sagte sie, jetzt habt ihr uns 7 Wochen lang erzählt, die Rettung ist ein Geschenk. Und jetzt sagt ihr beim letzten Mal, aber wenn du dieses Geschenk haben willst, wird es dich alles kosten. Was für ein Geschenk soll das eigentlich sein? Und dieses Dilemma, glaube ich, das kennen wir auch als Gläubige. Und Heiligung scheint uns Mühe mit Rückschlag, mit Frustration vielleicht verbunden zu sein. Aber ist es wirklich so? Sind wir durch Glauben gerettet? Und lässt Gott uns jetzt dastehen und sagt, und jetzt sei heilig? Oder steckt da doch mehr dahinter? Ihr merkt schon, so wie ich die Frage stelle, natürlich steckt mehr dahinter. Und da die ganz herzliche Einladung, nächste Woche wieder dabei zu sein und uns dieses nächste Thema anzuschauen. Amen.